Willkommen zum Podcast Systemisch Agil. Mein Name ist Florian Zapp, ich bin systemischer Organisationsentwickler. Das hier ist die zweite Folge von unserer Dreier-Serie zum Thema Wissen und Wissensmanagement. Wenn ihr die erste Folge noch nicht gehört habt, empfehle ich auf jeden Fall mit der zu starten. Das sind nämlich die systemischen Grundlagen zum Thema Wissen. In dieser Folge schaue ich gemeinsam mit Michel Eggebrecht darauf, was die Grundlagen für ein systemisches Verständnis von Wissensmanagement sein können. Die dritte Folge, die dann bald veröffentlicht wird, ist eine Praxisfolge, wo wir schauen, wie kann man die einzelnen Wissensmanagement-Schritte in der Praxis umsetzen. Jetzt uns nochmal anschauen, wie könnte Wissensmanagement in der Praxis dann aussehen, dann würde ich gerne nochmal unsere eingangs getroffenen Entscheidungen und Einordnungen zurückholen und sagen, also Wissen ist nicht Daten oder Informationen. Es geht bei Wissensmanagement jetzt nicht darum, Wikipedia auszudrucken oder zu kopieren. Und ich habe ja früher viel zum Thema Qualitätsmanagement gemacht. Und da gab es witzigerweise genauso Impulse, nämlich dass Menschen in Arbeitsanweisungen, zum Beispiel Bedienungsanleitungen von Geräten oder von Software oder so reinkopiert haben. Und das war total sinnlos. Also erstens war es auch total schwierig, weil wenn die Anleitung sich ändert, musste man die Arbeitsanweisung ändern. Aber es hatte überhaupt keinen Mehrwert, weil es war einfach eine Datensammlung. Sondern das Spannende ist ja zu hinterlegen, wenn du an Punkt XY stehst, dann musst du das und das machen im Alltag. Oder entgegen der Anleitung machen wir es aber so. Also immer dann, wenn diese Praxisrelevanz eine Rolle spielt, dann geht es um Wissen. Also die Bereitstellung großer Datenmengen hilft erstmal nicht nur, sondern stört sogar eher noch, weil du dann das Problem hast, dass du wieder dir viel, viel Komplexität reinholst, die du auch irgendwie bearbeiten musst.
Mhm. Und häufig wird sie dann ignoriert, ne?
Also richtig, man muss ja auch nicht zurechtkommen.
Die potenziell wertvollen Dinge daraus, sondern dann schiebst du einfach beiseite und kommst gar nicht auf die Idee, nachzuschauen.
Genau, man baut dann meistens irgendwas drumrum. Ne? Wenn Datenbanken zu groß werden, baut man sich heimlich noch eine Excel-Liste, in die man dann in Wahrheit guckt. Mhm. Oder so, habe ich neulich erst wieder gesehen. Da gab es dann so ein Glossar, hieß es bei denen, wo eigentlich drin stand, was du wirklich tun musst, weil die Dokumentation so voll war, dass da keiner was gefunden hat. Und das ist dann aber natürlich nicht formal im Sinne des Organisationsverständnisses. Das heißt, nichts, worüber entschieden wird und wo man dann sagen kann, dann haben wir dort drüber entschieden, sondern das ist dann informell entstanden und eben dann schwer von der Organisation darauf zuzugreifen. Weil offiziell haben die natürlich alle nach den Handbüchern gehandelt. Zweitens, organisationales Wissen ist nicht individuelles Wissen. Es reicht nicht, dass man sehr schlaue Leute hat in der Organisation, sondern es muss als Kommunikationsereignis zur Verfügung stehen und ist nur relevant, soweit es kommunikativ behandelbar ist. Es geht also in einem ganz wesentlichen Punkt darum, dass man, kommen wir gleich auf ein mögliches Modell, immer wieder versuchen muss, das Wissen, was natürlich erstmal in Köpfen ist, kommunikativ bearbeitbar zu machen, um dann das vom Einzelnen wieder aufnehmen zu lassen, der dann handelt und dann im Idealfall irgendwie sogar dann weiterentwickelt wird, sodass es ein fortwährender Prozess ist. Aber natürlich hat das Wissen extrem viel mit den Personen zu tun und die müssen das organisationale Wissen auch psychisch mitvollziehen können und im Idealfall weiter bearbeiten. Aber es ist für die Organisation erstmal wichtig, dass es unabhängig von den Köpfen konkreter Personen ist.
Mhm.
Und das Dritte, eben nochmal, gerade haben wir lange darüber gesprochen, zusammengefasst, Wissen muss einen Bezug zum Zweck der Organisation haben. Also es muss der Organisation helfen, bei dem Problem, was sie löst, besser arbeiten zu können und nicht einfach nur der Selbstzweck der Datenbankpflege oder Datenbankfüllung oder Wissensanhäufung haben. Es gibt ein ganz verbreitetes Modell, wie individuelles und organisationales Wissen verknüpft werden kann. Hast du schon mal davon gehört, von dem Seki-Modell von Nonaka?
Ja.
Genau, und das finde ich das knüpft dort ganz hervorragend an. Die vier Schritte, Akronym wie alle diese Modelle, ich sage es jetzt mal auf Deutsch. Erstens Sozialisation, zweitens Externalisierung, drittens Kombination und dann Internalisierung. Beschreibt genau diesen Schritt, den ich eben schon angedeutet habe. Also, dass erstmal Wissen in einer Person vorhanden ist und durch gemeinsame Praxis, Beobachtung und Nachahmung auch durchaus weitergegeben werden kann. Aber erstmal hat jemand irgendwie Fähigkeiten und kann die maximal, so wie wir vorhin besprochen haben, weitergeben.
Da wären wir vor allem beim impliziten Wissen, richtig? Ne?
Genau, das ist das implizite Wissen, exakt. Und jetzt muss der Schritt, sonst ist es ja nicht kommunikativ bearbeitbar oder höchstens für ganz, ganz wenige Personen, der Schritt vollzogen werden, es zu externalisieren, das heißt in irgendeine besprechbare Form zu bringen. Und das ist ja der Punkt, wo Wissensmanagement dann ansetzt. Das heißt, zu überlegen, wie kriegen wir Wissen aus Köpfen für die Organisation bearbeitbar. Mhm. Und da haben wir jetzt genau diese Effekte, die wir oben besprochen haben, zu bearbeiten. Einerseits Latenz, Strukturschutz. Andererseits die Gefahr, also da haben Menschen jetzt sich wunderbar funktionierende Trampelpfade gebaut in der Organisation. Und jetzt sagt die Organisation, wir führen Wissensmanagement ein. Und wir wissen alle in dem Moment, Stichwort brauchbare Illegalität, wo sowas dann aufgeschrieben wird, ist die schöne funktionierende Ausnahme kaputt. Mhm. Das heißt, es wird möglicherweise ein Teil des impliziten Wissens immer geschützt werden und durch Offenlegung tatsächlich auch ein bisschen zerstört. Es kommen auch die Effekte zustande, die wir oben besprochen haben, nämlich, dass man diese soziale Zumutung hat, dass Wissen, wenn Wissen kommuniziert wird, dass man anfängt zu verteidigen, warum man es bisher anders gemacht hat, warum man es nicht gewusst hat. Das erleben wir ja ganz häufig, wenn wir in Teams arbeiten, dass die ganz schnell, wenn man über das, wie es bisher gemacht wurde, spricht, das Gefühl haben, sie müssen das rechtfertigen oder verteidigen. Ganz sensibel reagieren da Menschen drauf, wenn das bisherige abgewertet wird, weil aus deren Sicht, das ist ja immer unsere Unterstellung, war das ja funktional.
Ja.
Deswegen ist hier wieder dieser Punkt, das Wissen selber ist vielleicht kompliziert, anders heranzukommen in den sozialen Konstrukten und annehmbar zu machen. Das ist eigentlich die komplexe Leistung von einem Wissensmanagement. Und deswegen reicht es nicht zu sagen, füll halt die Datenbank aus.
Ja. Und nicht nur eine komplexe Leistung, sondern ich finde auch die Frage ganz spannend, wo wäre es auch clever, etwas in der brauchbaren Illegalität zu lassen? Also man hat ja auch genau die Gefahr, etwas kaputt zu machen, was wirklich gut funktioniert, dadurch, dass man es explizit machen will.
Ja, und das ist ja dann häufig nämlich die Herausforderung von zum Beispiel einer Person intern, extern, die jetzt Wissensmanagement einführt, die das ja meistens gar nicht selber entscheiden kann. Ja, die kann ja oft dann das, also die muss dann mit diesem, wir haben das ja ständig als Berater, dass wir über solche Sachen stolpern und uns jetzt überlegen müssen, ziehe ich das ans Licht oder nicht. Und das ist bei Wissensmanagement tatsächlich auch dauernd so. Und es ist eben ein schmaler Grat zwischen Wissen nutzbar machen. Ja, es ist ja auch, also es gibt ja auch Dinge, das ist ja toll, wenn die Leute die Abkürzungen kennen, aber wo, und das ist wahrscheinlich dann an der Stelle nochmal spannend, deine Unterscheidung einzuführen, was sind unentschiedene Entscheidungsprämissen, die aber in entscheidbare überführt werden könnten. Also, ne, wo könnte man auch prima, das ist ja dieses berühmte, die U-Boote auftauchen lassen, wo könnte man auch prima sagen, guck mal, hier machen das Einzelne schon so, das funktioniert total gut, lass uns doch mal das alle machen. Das geht aber nur, wenn es eben nicht grundsätzlich unentscheidbar ist oder also im Widerspruch zu der Formalstruktur ist. Dann haben wir genau diesen Punkt, man kann nicht in eine offizielle Datenbank schreiben, entgegen der Rechtslage die Aufträge ohne Vergabe. Ja, das ist natürlich, jeder, der das liest, streicht das sofort raus.
Wir machen eine Pseudo-Exit-Tabelle und schreiben da ein paar Lieferanten rein. Aber eigentlich ist schon klar, wer es wird. Ich glaube, einmal gibt es diese Schwelle von wir als Berater überlegen, was lohnt sich vielleicht auch im Verborgenen zu belassen. Und gleichzeitig ist es ja auch nicht so, dass wir Berater alles mitbekommen, sondern die Leute selbst auch schon mal filtern, ne? Also was lasse ich überhaupt bis zum Berater durch? Da können wir natürlich methodisches einiges dafür tun, dass es wahrscheinlicher wird. Und trotzdem glaube ich, dass viele Leute auch clever genug sind, dafür zu sorgen, dass irgendwelche Scheinprozesse dann in dieser Wissensdatenbank aufgenommen genau. werden und sie gut mitdenken. Wenn ich das da reinschreibe, kann ich trotzdem noch wie gewohnt irgendwie meinen sauberen Prozess irgendwie, so wie ich ihn bisher gemacht habe, weiterführen.
Und dann, also wir sind ja gerade mitten im Seki-Modell, aber das ist, glaube ich, an der Stelle nochmal so wichtig. Da zeigt sich dann wieder, ist die Datenbank also Wissensmanagement was die Leute eigentlich behindert in ihrer Arbeit oder maximal neutral ist, ja, aber meistens ja. dann mit Zusatzaufwand, ne? Du hast deine echte Arbeit und musst noch irgend so eine Datenbank befüllen.
Pflegen.
Oder ist es wirklich das, womit gearbeitet wird? Und das war auch früher zum Beispiel immer bei mir bei QM so, dass ich gemerkt habe, es funktioniert dann, wenn das wirklich das System ist, mit dem die arbeiten. Und so ist das mit dem Wissensmanagement auch. Und deswegen muss es für die Menschen einen Mehrwert bringen.
Ja, ja. Ich finde das so hilfreich, wenn man, ganz viele Unternehmen haben ja so interne Wikis,
genau.
wo sie alles Mögliche speichern, da die Zugriffszahlen mal im Blick zu behalten. Und das ist ganz schön erschreckend. Das kann auch ganz schön wehtun für die Leute, die da viel Zeit investiert haben. Aber ich habe das schon so oft erlebt, dass ich glaube, im letzten Jahr waren da 12 Klicks drauf und das waren wahrscheinlich die von dem, der das geschrieben hat.
Ja, der nochmal sehen wollte, wie super sein Artikel war. Und warum oft? Weil zum Beispiel einfach irgendeine Präsentation von irgendeiner Schulung da reingehängt wird. Oder weil irgendwie noch schlimmer einfach aus Wikipedia was rüberkopiert wird oder aus irgendeiner anderen Seite. Und du hast genau wieder diesen Effekt, dass du zwar Daten da hast oder sogar Informationen, aber eben nicht in einem Praxiskontext eingebettet. Ja. Die Leute brauchen das nicht für ihre Praxis, dieses Wiki dann. Und dann ist es unnütz. Dann ist es um des Wikis willen, aber nicht um die Praxis zu verbessern.
Ich finde, da wird es jetzt nochmal richtig spannend, wenn man mit KI draufschaut.
Lass uns gleich dazu kommen. Ich sage das dauernd jetzt, aber lass uns gleich dazu kommen. Mhm. Ich würde einmal das Seki-Modell noch fertig machen. Wir haben dann die Externalisierung und dann, und das ist ja der Mehrwert davon, sonst bräuchten wir die ganze Arbeit ja nicht, muss es dann C oder in unserem Fall auf Deutsch K kombiniert werden. Das heißt, mit bestehendem anderem expliziten Wissen wird das neu explizierte Wissen zusammengebracht, kombiniert, in neue Zusammenhänge überführt und verändert somit die Praxis der Organisation. Und dann, um die Spirale nochmal zu Ende zu bringen, kommt wieder die Internalisierung, indem nämlich die Menschen in das Wiki gucken und was lernen und sagen, oh, da hat sich was verändert, das mache ich in Zukunft anders. Und dann geht die Spirale einfach wieder von vorne los. Die haben jetzt das neue kombinierte Wissen internalisiert, geben das irgendwie weiter, es wird dann irgendwann wieder ins Wiki eingepflegt, andere lesen das und man hat sozusagen diese Spirale, wie sich immer mehr Wissen aufbaut, aber eben über diesen Weg der Externalisierung von vorher angeeignetem Wissen und hat dann damit nicht für alle natürlich, aber grundsätzlich für einige das Relevanzproblem gelöst. Also wenn Menschen nur noch Dinge ins Wissensmanagement einfügen, was für sie Probleme gelöst hat, Lerneffekte bewirkt hat, dann ist es zumindest für diese Person und vergleichbare Rollen das, was praxisrelevant ist. Wer einfach, ich habe es eben schon gesagt, ich kenne diese Wikis ja auch, wild alle möglichen PDFs da rein, am besten noch 200-seitige Bücher, alles rein, das ist nicht relevant, weil eben diese Relevanzprüfung und Praxisprüfung nicht stattgefunden hat.
Wenn es heißt, falls das mal jemand nachlesen möchte, dann,
genau.
Dann könnte man skeptisch werden.
Weil man, nichts ist ja so toll wie ellenlange PowerPoint-Präsentationen von Schulungen, auf denen man nicht war. Da lernt man ja immer wahnsinnig viel draus. Vielleicht jetzt ein letzter Punkt. Wie sieht das jetzt also eigentlich aus? Es gibt zwei Kreisläufe in diesem Wissensmanagement, nämlich einmal relevantes Wissen generieren, aktivieren, generalisieren und dokumentieren. Das ist das, was wir eben besprochen haben. Und auf der anderen Seite muss irgendeine Form sichergestellt werden, wie wird dieses Wissen verteilt und wie wird dieses Wissen genutzt. Also wie stellen wir das eben so zur Verfügung, dass überhaupt Menschen davon wissen. Also da ist natürlich auch Kommunikation der Wissensdatenbank, also die kann ja relevant sein, wie sie will. Wenn die keiner kennt, wird natürlich auch nicht drauf zugegriffen. Und dann darüber sozusagen zweiter Ordnung oder erster Ordnung, je nachdem, wie man es ansetzen will, die immer wieder die kritische Prüfung, haben wir die richtigen Relevanzkriterien, nach denen wir Wissen sortieren. Das ist dann eigentlich sehr eng angelehnt an Strategiefragen. Nämlich schauen wir mit den richtigen Selektionskriterien in die Umwelt, nehmen wir eigentlich das wahr, was für uns relevant ist, nach innen natürlich auch. Und das ist eben was, was auch häufig vergessen wird, dass man nämlich Wissensmanagement auf die Bahn bringt, losschickt und dann läuft das für immer so weiter und keiner fragt sich, ist das eigentlich noch das Richtige, was wir tun? Vielleicht war es ja mal höchst relevant. Es gab ja Zeiten, wir kommen gleich zu dem Thema KI vielleicht noch kurz, wo das total wichtig war, eine ganz gut gefüllte Bibliothek zu haben. Also auch physisch, ne? Bücher, Fachbücher im Regal zu haben, war ja mal eine Zeit lang hochrelevant. Ist es jetzt halt nicht mehr, wer jetzt immer noch danach urteilt, wie voll ist die Bibliothek, da hat sich halt das Relevanzkriterium verändert. So, das wäre so das, was ich jetzt so aus dem Allgemeinen zum Thema Wissensmanagement sagen würde. Also die wesentlichen Punkte ist diese Arbeit an den Relevanzkriterien, also sich zu überlegen, wie generieren wir Wissen über was und ist das das, was wir brauchen? Sichert das unser Überleben oder ist das Selbstzweck? Und auf der anderen Seite die Nebenwirkung des Wissens gut zu bearbeiten in einem Wissensmanagement, indem man eben nicht sagt, jeder hat doch ein Rieseninteresse dran, möglichst viel Wissen zu erhalten, sondern die Probleme, dass Nichtwissen mit kommuniziert wird, dass Ablehnung vielleicht sogar wahrscheinlich ist. Ja, und deswegen vielleicht die zentrale Frage von gutem Wissensmanagement gar nicht ist, wie wird das Wissen gesammelt, sondern wie gehen wir mit den Zumutungen des Wissens um und wie bringen wir es in die Kommunikation?
Und nicht nur Zumutung, sondern auch diese Dysfunktion. Das kann auch Entscheidungen erstmal komplexer machen. Ne? Genau. Vielleicht ist Handlungsfähigkeit hier gerade oder Geschwindigkeit gerade wichtiger, als noch mehr Wissen in Entscheidungen zu verarbeiten.
Zumal wir ja wissen, sowieso kannst du nie alles wissen.
Genau, also, das ist ohnehin immer eine Selektion, was ich berücksichtige.
Wenn du magst, lass uns noch einen kleinen Ausflug zum Thema KI machen, zum Abschluss. Was wäre denn, da du ja gleich drauf angesprungen bist, was wäre denn deine Hypothese, wie KI Wissensmanagement verändern könnte?
Also wenn man, und da sind die Organisationen dran, all das, was man so an Dokumentation hat, leichter zugänglich macht, indem man mit einer KI chattet und fragt, haben wir dazu was? Was haben wir dazu? Finde ich das? Dann wird, glaube ich, die Zugänglichkeit deutlich leichter. Das wäre zumindest eine Hoffnung, die ich hätte, dass man möglicherweise relativ schnell an die Information bzw. das Wissen bekommt, was für einen relevant ist. Dass es vielleicht auch ein bisschen leichter wird, das zu organisieren. Oder es ist nicht mehr ganz so wichtig, weil die KI findet es schon schnell genug. Das wäre so der erste Case, der mir einfällt.
Ich habe mich da auf die Suche gemacht und einen ganz spannenden Artikel gefunden. Sozialisierte Maschinen zur gesellschaftlichen Funktion künstlicher Intelligenz von einem Herrn Anecker. Und da bin ich bei dieser Frage fündig geworden. Das hat mir da sehr weitergeholfen, der nochmal gesagt hat, also wir müssen grundsätzlich erstmal Digitalisierung und KI unterscheiden. Also das reine Maschinenlesbarmachen von Daten löst eigentlich unser Problem gar nicht, sondern verstärkt das Problem des Überangebots von potenziellem Wissen. Und es bleibt weiterhin der Mensch, der Engpass, der begrenzte Kapazitäten hat, irgendwie Wissen zu verarbeiten. Und KI kann das aber. Das Problem ist, KI legt eigene Relevanzkriterien an. Das müssen aber nicht die sein oder sind wahrscheinlich nicht die der Mensch hat, sondern eigene, und die bleiben intransparent. Also das ist ja gerade der Witz. Also deswegen gibt es ja auch Menschen, die sagen, man kann KI fast als Kommunikationsteilnehmer wie als Person beobachten, weil KI lügt und irrt und damit doppelte Kontingenz, wir hatten es, erzeugt, weil es einfach überraschend ist, was dort rauskommt. Und genau das ist ja Nutzen und Risiko gleichzeitig, dass du eben nicht mehr eine riesen Datenmenge hast, sondern jemand etwas für dich selektiert, aber nach Kriterien, die für dich nicht mehr nachvollziehbar sind. Und jetzt musst du dich halt als Organisation fragen, was ist der größere Nutzen? Die Vorselektion oder die Intransparenz über die Kriterien der Vorselektion? Weil nutzbar, also verwendbar ist das ja, das merken wir ja alle. Also was KI liefert, reiht sich erstmal gut in Kommunikation ein. Die Frage ist halt, wie richtig es ist.
Ja, und ich würde noch differenzieren, also die Vorselektion der KI ist nicht mehr nachvollziehbar. Für den einzelnen Menschen ist aber auch ja die Vorselektion anderer Menschen nicht unbedingt immer nachvollziehbar, ne?
Total. Also du tauscht einen blinden Fleck gegen einen anderen blinden Fleck. Also du kannst dir fragen, willst du die Fehlerhaftigkeit der Menschen oder der Maschinen haben? Also irgendwo hast du immer Beobachterprobleme drin. Ja, also ich finde das auch total spannend. Das ist ja letztlich auch so ein bisschen die Frage, was ist dir lieber? Also es gibt ja auch diese Diskussion zum Beispiel bei selbstfahrenden Autos, dass Menschen sagen, ja, aber was ist, wenn dann ein Mensch zu Schaden kommt oder gar stirbt? Da, ja, es gibt irgendwie 3000 Verkehrstote in Deutschland im Jahr. Das passiert auch bei Menschen. Aber da haben wir das Gefühl, wir wollen lieber vom besoffenen Nachbarn totgefahren werden als von einem Roboter. Das ist irgendwie vertrauter, ja. Und das ist die Frage, ob das auch so ein Denkfehler ist bei der KI, dass man sagt, ja, es mögen zwar Fehler drin sein, aber besser wir kommen mit riesen Datenmengen zurecht und haben dann Unschärfen drin, stellt sich dann wieder Frage von Verantwortlichkeit. Oder ob wir sagen, nein, das ist uns zu gefährlich, das hat zu viele Nebenwirkungen. Das, was die Selektionskriterien der Menschen sind, die uns näher sind.
Oder die wir besser einschätzen
können.
Mitreflektieren können beim Nutzen des
Wissens. Genau, wo wir Heuristiken darüber haben, wie Menschen so ticken. Die gibt es jetzt nun schon ein bisschen länger als KI. Und da hatten wir jetzt ein paar tausend Jahre Zeit, irgendwie so mit dieser Art, wie Menschen kommunizieren oder wie Menschen Dinge in Kommunikation bringen, umzugehen und was die so für Denkfehler haben. Und bei KI wissen wir es noch nicht. Aber letztlich ist das genau die Gefahr, ne, dass du halt die Verzerrungen und Intransparenzen der KI dann als Organisation übernimmst und es einfach nicht mehr nachvollziehbar ist, wie das jetzt zustande gekommen ist. Und das ist Chance wie Gefahr momentan. Ich bin da zu wenig Experte, um das irgendwie beantworten zu können. Aber das war für mich, als ich diesen Artikel gelesen habe, so, wo ich gedacht habe, ah ja, genau. Ne? Diese algorithmischen Selektionen sind halt die dann an die Stelle der menschlichen und kommunikativen treten.
Und da passiert ja gerade ganz viel, ne? Also ich bin auch total hin und her oder kann es einfach noch nicht bewerten, aber ich bin mir ganz sicher, dass in den nächsten Jahren da viel passieren wird, wenn man auf das Thema Wissensmanagement schaut.
Michel, das war das, was ich dazu mitgebracht habe. Es gibt noch eine gute Nachricht. Die nächste Folge wird eine Praxisfolge sein. Aber jetzt für hier und heute, was fehlt dir noch? Was fällt dir noch ein? Was müssen wir noch besprechen?
Mir fehlt nichts. Ich würde noch mal betonen, ich finde das wirklich total zentral, Wissensmanagement auch als eine Organisationsfrage zu betrachten. Naja, also nicht sozusagen nur den Inhalt des Wissens in den Fokus zu nehmen, sondern ganz stark auch, wie stellen wir sicher oder erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass darauf zugegriffen wird und das in die Kommunikation gelangt und dadurch eine Relevanz bekommt.
Schöner hätte ich es nicht formulieren können. Das ist doch ein hervorragendes Fazit. Vielen Dank, Michel.
Gerne. Vielen Dank für die Einladung. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.